den offiziellen Teil der Sitzung eröffnen und direkt das Wort weitergeben an Herrn Simniok mit DRS4, kurzen Bericht über den Stand der dortigen Arbeiten in der Arbeitsgruppe.
Genau, ich möchte Ihnen einen Bericht zur Arbeitsgruppe Konsolidierung geben. In den bisherigen Fachausschusssitzungen hatte ich ja schon über die ersten drei Sitzungen der Arbeitsgruppe Bericht erstattet. Die jeweiligen Protokolle haben Sie ja im Nachhinein auch erhalten. Und in der letzten Fachausschusssitzung hatten Sie ja auch einen Überblick über den zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Standardentwurf gewinnen können. Für die heutige Sitzung ist deswegen halt nur ein terminliches bzw. organisatorisches Update vorgesehen. Und die inhaltliche Diskussion, wie wir das gerade ja auch schon erwähnt hatten, soll dann in der nächsten AGB-Fachausschusssitzung erfolgen. Dass es ein neues Mitglied gibt, haben Sie ja erfahren, beziehungsweise über die Mail wurden Sie ja halt auch um Ihre Zustimmung gebeten. Das ist halt der Nachfolger vom Herrn Rollis, der von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam war. Der muss leider zurücktreten. Und sein Nachfolger in der Arbeitsgruppe ist eben Hermann Dreier, seines Zeichens Revisionsdirektor und Leiter der Prüfungsstelle des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Und er hat halt auch schon an der vierten Sitzung teilgenommen. Von daher, er ist schon vollwertiges Mitglied der Arbeitsgruppe. Diese vierte Sitzung hat letzte Woche Freitag, also am 5. Juli in Düsseldorf stattgefunden. Und es wurde natürlich wieder der aktuelle Standardentwurf diskutiert und dabei natürlich dann insbesondere die aktualisierten Formulierungsvorschläge auf Basis der vorhergehenden Arbeitsgruppensitzung, also auf Basis der dritten AG-Sitzung. Als neue Themenfelder wurden bearbeitet die Punkte bedingte Anschaffungskosten, Eigenkapital des Tochterunternehmens und vorläufige Kapitalkonsolidierung. Die nächste Sitzung ist bereits für den 22. Juli geplant, also in knapp zwei Wochen. Dort werden dann wiederum die Formulierungsvorschläge aktualisiert, welche auf Basis der vierten Sitzung entworfen wurden. Und es ist geplant, über die Themenfelder Restrukturierungsrückstellung, Eventualverbindlichkeiten und Aufwandsrückstellung zu sprechen, sowie die Diskussion zum Themenfeld immaterielle Vermögensgegenstände im Rahmen der Kaufpreisallokation zu beginnen. Weiterhin terminiert ist auch die sechste Sitzung. Diese wird am 17. September stattfinden. Und je nachdem, wie weit wir dann in der nächsten Sitzung kommen, würde dann für die sechste Sitzung beispielsweise die Behandlung der verbleibenden Unterschiedsbeträge, also des Geschäfts- oder Firmenwertes oder eines passiven Unterschiedsbetrags auf der Agenda stehen. Ja, wie erwähnt, die inhaltlichen Zwischenstände würden wir in der nächsten AG-Fachausschusssitzung detailliert darauf eingehen. Und meine aktuelle Einschätzung ist, dass wir das auf die ersten fünf Sitzungen der AG sozusagen inhaltlich erstrecken werden, also bis einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände. Die Erkenntnisse aus der sechsten Sitzung, welche halt erst am 17. September stattfindet, sind dann vielleicht in konkreten Formulierungsvorschlägen im Zeitpunkt auf die kurz darauf folgende Fachausschusssitzung vielleicht nicht ideal mit einzubeziehen. Deswegen würde ich Stand heute anvisieren, dass man die ersten fünf AG-Sitzungen abdeckt. In der letzten Sitzung hatte ich Ihnen ja schon einen kurzen Überblick über den Standard gegeben. Wenn Sie jetzt für die nächste Fachausschusssitzung einen besonderen Wunsch der Darbietung der Ergebnisse oder der Vermittlung der getroffenen Entscheidungen haben, dann nehme ich das gerne auf. Ansonsten wäre ich, was die Berichterstattung betrifft, dann eigentlich auch schon am Ende.
Darf ich mal eine Frage noch zu dem Protokoll der dritten Sitzung, das wir hier bekommen haben, stellen? Da wird auf Seite 2 unter Tagesordnungspunkt 4 hingewiesen auf diesen Entwurf des Kapitalanlagegesetzbuches. Und es wird erwähnt, diese spezialisierte Arbeitsgruppe, über die wir ja seinerzeit gesprochen haben, da wollte ich nur mal fragen, ist die jetzt personell zusammengestellt oder ist es noch offen?
Also es ist ein guter Punkt. Wir hatten in der letzten Sitzung ja den Vorschlag der Arbeitsgruppe, also der Arbeitsgruppe Konsolidierung erörtert und der Vorschlag wurde auch unterstützt. Ich hatte jetzt an die Arbeitsgruppe auch nochmal die Bitte herangetragen, wenn Sie konkrete Personen benennen können, die in diesem doch recht speziellen Feld Experten sind, dann sollen Sie die uns nahe tragen.
Ja.
Der gleiche Aufruf, den würde ich an Sie auch gerne starten. Und dann würden wir versuchen, zeitnah eine Arbeitsgruppe zu besetzen, zumal die ja auch bei weitem nicht die Größe der anderen Arbeitsgruppen annehmen soll, sondern vielleicht 4-5 Personen als spezialisierte, ich sag's mal, Taskforce ist da geplant.
Ja, da muss ich auch nochmal nachfragen, weil ich habe bei uns im Hause mal nachgefragt, habe dann da auch eine Rückmeldung bekommen, aber so verbindlich war das nicht. Und mir war jetzt eben nicht klar, ob die Arbeitsgruppe schon zustande gekommen ist oder ob das noch offen ist. Okay. Und dann wollte ich nochmal fragen zu dem Tagesordnungspunkt 5. Unter B, Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung, da wird in dem ersten Bullet Point zu Textziffer 7 bis 9 gesagt, dass die Aufstellung eines Zwischenabschlusses, also wohl bei unterjährigem Unternehmenszusammenschluss, nicht zwingend sei, weil das nicht aus dem Gesetz abgeleitet werden kann. Ich denke, das ist zunächst mal zutreffend, würde da auch nicht drauf drängen, dass man sagt, es besteht eine Pflicht. Das ist auch so ein bisschen die Kommentierung vom Pick'schen Bilanzkommentar, die hier drin steht. Ich habe mich ja nur mal gefragt, wie ist es denn aber nach IFRS 3? Nach IFRS 3 gibt es meines Erachtens auch keine Pflicht, einen Zwischenabschluss aufzustellen. Dort ist aber schon immer klar gewesen, dass die Erstkonsolidierung auf den Erwerbszeitpunkt erfolgt. Und mich würde einfach mal interessieren, praktisch, ob man bei IFRS, wo man ja die Messlatte immer etwas höher legt, ob man dort nicht eigentlich davon ausgeht, dass man einen Zwischenabschluss braucht. Also verstehen Sie, ich will nur sagen, das Argument sehe ich hier. Nur nach IFRS 3 ist die Klage meines Erachtens de lege lata genau die gleiche. Dort würde ich aber mal vermuten, weil man dort alles immer ein bisschen höher hängt, dass man dort ganz selbstverständlich davon ausgeht, jedenfalls bei wesentlichen Unternehmenszusammenschlüssen, das ist immer meine Einschränkung, dass man selbstverständlich einen Zwischenabschluss braucht.
Was wollen Sie aber für eine Konsequenz daraus ziehen?
Dass man im HGB nicht sagen kann, in der Mangelung einer gesetzlichen Regelung besteht keine Pflicht, sondern wenn ich die Erstkonsolidierung auf den Erwerbszeitpunkt machen muss und ich sie ordnungsgemäß mache, dann sage ich, bei einem wesentlichen Unternehmenszusammenschluss brauche ich den Zwischenabschluss. Irgendwie unter Hinweis auf seinerzeit HFA 395, jetzt RS 44, irgendwie so Schätzungen, ich rechne einfach mal so, im Zeitablauf fallen die Aufwendungen und Erträge gleichmäßig an, das ist jedenfalls für mich... Jedenfalls, das ist dann für mich kein richtig gutes Argument, was hier steht.
Aber Sie haben doch als Messlatte, dass Sie nicht über das Gesetz hinausgehen mögen. Insofern können Sie gerne erklären, was Sie schön und besser fänden und wie auch immer. Aber Sie müssen doch in dem Modus bleiben, dass Sie Wunschlisten aufstellen, um es mal etwas flapsig auszudrücken. Denn die Konsequenz der Pflicht... wollen Sie doch aus anderen Überlegungen heraus oder können Sie aus anderen Überlegungen heraus nicht aus dem Ärmel ziehen.
Aber dann würde ich gleich sagen, dann sollten wir heute Mittag in der Mittagspause, gehe ich dann mal einen Stock höher und sage denen da oben, künftig keine Zwischenabschlüsse. Wir schätzen das einfach mal. Es steht nämlich nicht in IFRS 3, der genauso wie 301 eine gesetzliche Vorschrift ist über das Endorsement. Sie, mein Punkt ist nur, als ich das gelesen habe, die Begründung verstehe ich. Die ist meines Erachtens auch richtig. Nur, ich habe mich dann einfach mal gefragt, wie machen denn das die IFRS-Leute? Und bei denen, verstehen Sie, da muss das immer ganz perfekt sein. Wenn der Unternehmenszusammenschluss auf den 26.04. fällt, dann brauche ich auf den einen Zwischenabschluss, nicht mal vielleicht noch einen Monatsabschluss zum 30.
So mutig ist. Bei allem Verständnis dafür, worauf wollen Sie hinaus? Wollen Sie es in den Text reinbringen oder nicht? Oder wollen Sie, was wollen Sie damit machen?
Also vielleicht kann ich...
Ja, ich muss sagen, ich würde einfach nochmal gern in die Arbeitsgruppe, in der ja auch Vertreter sind, IFRS, würde ich mal einfach mal zurückspielen wollen, wie ist denn da die Situation und ob die das genauso dort sehen.
Also vielleicht darf ich noch ergänzen, dass der Bullet Point aus dem Protokoll, der gibt jetzt erstmal die Pflicht des Gesetzes wieder und über die man halt nicht hinausgehen möchte oder kann. Gleichwohl würde sich im Standard nach dem aktuellen Stand ein Satz finden, der dann lautet, wird die Aufstellung eines Zwischenabschlusses zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung empfohlen und dann würde diese Empfehlung halt noch weiter ausgeführt werden.
Okay.
Das heißt, also die Problematik ist der Arbeitsgruppe durchaus bewusst.
Okay.
Man kann es nicht fordern, möchte aber darauf hinwirken und das würde man mit einer Handlungsempfehlung versuchen.
Okay. Und dann habe ich nochmal einen...
Herr Hauser, ich hatte Sie... Unterscheiden kann, über welche Unternehmen wir eigentlich sprechen. Das ist der große Knall.
ein und unterschiedlich verfügbare Daten. Und man da ständig von faktischen Zwingungen von einem Zwischenabschluss ausgeht, das frage ich zu bezweifeln, aber ich glaube, das ist auch bei uns.
Ich erinnere mich lebhaft daran, wie wir mit Herrn Wilhelm, ist viele Jahre her, erlebt haben, wie die Zusammenfügung von zwei Konzernen, jeweils 600 bis 700 Unternehmen, so passierte, dass sie zum 30.06. Etwa 4 Wochen Zeit hatten, einen US GAAP-Konzern und einen IFRS-Konzern zusammenzuführen.
Ja.
Und dann selbstverständlich Zwischenabschlüsse gemacht worden sind. Und der eine Konzern mit etwa 600 bis 700 Einheiten ja erst auch nochmal die Rechnungslegungsgrundlage ändern musste.
Ja.
Ich erinnere mich insofern, als das die Zeit war, als wir den DS6 gemacht haben und Herr Wilhelm Vorsitzender der Arbeitsgruppe war und natürlich nicht allzu viel Zeit hatte. Auf der anderen Seite ein sehr drastisch-plastisches Beispiel und wir insofern immer an den Erleichterungen für Zwischenabschlüsse, die innerhalb kurzer Zeit dazu führen müssen, dass man auch notfalls den halben Konzern erstmal auf eine andere Rechnungslegung bringen muss.
Okay.
Jetzt überlege ich gerade, Frau Knorr, ich hätte fast gesagt, das waren auch andere Zeiten. Ich glaube, da die Prüfstelle geworden, aber.
Die Prüfstelle, ja, aber die hat sich damals noch nicht mit Zwischenberichterstattung beschäftigt.
Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Oder wollten Sie doch. Dann habe ich noch zu Seite 4. Unter Textziffer 27, zweiter Bullet Point, das Thema Verschmelzung. Habe ich das richtig verstanden, dass man da zum Ausdruck bringen will, für eine konzerninterne Verschmelzung gelten die Ausführungen des DIS-4 nicht, sondern nur, wenn ein fremder Dritter sozusagen auf den Konzern verschmolzen wird. Ich meine, der Punkt ist ja der, dass der DIS-4 sagt, sein Anwendungsbereich erfasst auch die Verschmelzung. Und dass die Anschaffungskosten des übernehmenden Rechtsträgers für das im Wege der Verschmelzung angeschaffte Vermögen sich zwingend nach der Gegenleistung, das heißt dem beizulegenden Zeitwert, zu bemessen hat. Also anders gewendet, das Wahlrecht des 24-Umwandlungsgesetz wird reduziert. Ich darf nicht Buchwerte ansetzen. Und ich dachte mal, dass man jetzt hier sagen will, nur mal klarstellend, das gilt nur für eine konzernexterne Verschmelzung, denn ich habe mal gesehen, es gab mal einen Beitrag von dem Herrn Schmidbauer im deutschen Steuerrecht oder Betriebsberater 2002, der angenommen hat, bei einer konzerninternen Verschmelzung. Bitte? Der passierte nicht, wobei der hatte da gewisse Konsequenzen abgeleitet, dass man doch Werte aufstocken müsste. Bitte? Ja, das ist nochmal dann ein zusätzliches Problem. Ich wollte nur mal fragen, was da diskutiert wurde, weil ich gerade in der Kommentierung zu Verschmelzungen sitze.
Also,
das habe ich mal gedacht, ist da irgendwie noch was neu diskutiert worden?
Können wir Ihnen ja jetzt nicht helfen.
Nein, also konzerninterne Verschmelzungen sind an der Stelle tatsächlich nicht gemeint, weil Sie sagten, der Standard gilt. Da würde ich die Texte vor 2 in der derzeitigen Form besagt eben, dieser Standard gilt nicht für den Erwerb eines Unternehmens durch Übernahme für Vermögensgegenstände und Schulden im Rahmen eines sogenannten Asset Deals oder für vermögensübertragende Umwandlung, also Verschmelzung. Eine analoge Anwendung der Grundsätze dieses Standards bei solchen Transaktionen wird aufgrund der wirtschaftlichen Vergleichbarkeit der Sachverhalte empfohlen. Die Formulierung ist deswegen gewählt, weil man den Paragraph 24 oder das Umwandlungsgesetz an sich halt schon als Spezialregelung ansieht, bei der man halt keine verpflichtende Anwendung des Standards, also des DS4 in der neuen Form, dann fordern kann.
Okay,
wird es wirtschaftlich als sinnvoll erachtet, so vorzugehen.
Aber das heißt, das wäre dann eine Änderung gegenüber dem bestehenden DS4, der ja den... Okay.
Warum schmeißen Sie den Asset Deal auf?
Ja, ich muss sagen, ich meine, der Punkt ist der, hier ist der DS4 meines Erachtens durchaus zutreffend. Der Asset Deal wie die Verschmelzung ist nichts anderes wie ein Unternehmenszusammenschluss. Nur, ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, sieht man halt hier, für die Verschmelzung gibt es eine Lex Specialis 24, der eröffnet ein Wahlrecht. Dieses Wahlrecht wird durch DS4 eingeschränkt. Die Buchwertverknüpfung ist nicht zulässig. Und deshalb nimmt man es wohl raus und macht lediglich eine Empfehlung.
Das ist der Gedanke.
Ja. Okay. Übrigens vielleicht nur noch mal ein paar Anmerkungen zum Thema bedingte Anschaffungskosten. Also das ist eine Frage, die so in den letzten 18 Monaten zumindest auch mal unter dem Regime des HGB diskutiert wurde, auch von Mitarbeitern des Kollegen Kirsch. Da gibt es ja auch eine Aussage in DS4, da würde ich einfach nochmal so zu bedenken geben oder einfach mal, dass man das überlegt. Bei so bedingten Anschaffungskosten, sage ich, liegt eigentlich eine aufschiebenbedingte Verpflichtung vor. Ich muss bei Eintritt oder Nicht-Eintritt eines künftigen ungewissen Ereignisses vielleicht noch was bezahlen. Und ich meine, die klassische Lesart für diese bedingten Anschaffungskosten ist meines Erachtens eigentlich, oder für bedingte Verpflichtungen, ich passiviere erst dann etwas, wenn die Bedingung entweder eingetreten ist oder der Eintritt der Bedingung nahezu sicher ist. Da glaube ich, gibt es schon eine gewisse Relativierung, indem man nämlich sagt, es reicht aus, mehr Gründe für als gegen. Das sehe ich jedenfalls bei den Kollegen der PwC in dem Beitrag im Betriebsberater letztes Jahres. So, und der zweite Punkt, den man zumindest mal überlegen muss, ist, es gibt im Steuerrecht eine Regelung, die allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung regelt, nämlich den Paragraphen 5 Absatz 4b, der sagt, keine Rückstellung oder keinen Passivposten für künftige Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Da sagt man, das kann ich gut verstehen, das gilt nur für den Fall, dass ich ein Wirtschaftsgut oder einen Vermögensgegenstand noch anschaffe. Aber das gilt nicht für einen bereits angeschafften. Das wäre nämlich genau dann die Hilfe, auch im HGB, was zu passivieren. Da gibt es nur jetzt inzwischen auch ein FG-Urteil, das genau das Gegenteil sagt. Und die Frage ist derzeit beim BFH anhängig. Also ich will nur mal, sagen wir mal so, reinrufen, dass man sich mal mit der Frage bedingt aufschieben, bedingte Verpflichtungen, und 5 Absatz 4b ESDG, dass man das zumindest nochmal in der Diskussion berücksichtigt, ich kann Ihnen auch mal dieses FG-Urteil zuleiten, dass man das einfach nochmal überlegt, dass man, ich glaube, mein Punkt ist der, ich habe viel Sympathie für einen Passivposten, aber das ist genauso wie beim Thema Rückstellung für passive latente Steuer. Wenn ich ihn fordere, dann muss ich ihn auch dogmatisch gut begründen können. Schicke ich ihn zu.
Sehr gern. Dann vielen Dank.
Gut.
Darf ich noch was fragen? Was ist bei der Thematik Grunderwerbsteuer problematisch oder was wird da diskutiert? Ja, ob sie angesetzt sind oder nicht, ob sie Anschaffungsnebenkosten sind oder nicht.
Genau.
Aber mit welchen Argumenten?
Es gibt verschiedene Argumente. Also das Problem ist bei der Grunderwerbsteuer, also erstmal, ob man die als Teil des Kaufpreises sozusagen ansieht oder eigentlich als nachgelagerte Pflicht, die aber eigentlich nicht mit der Kaufentscheidung selbst zu tun hat. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Diskussion in der Arbeitsgruppe hat ergeben, dass eigentlich als sachgerecht angesehen wird, dass die Grunderwerbsteuer auf das Grundstück selber aktiviert wird, aber nicht, dass es im Geschäfts- oder Firmenwert aufgeht, weil das dann an der Stelle ja eigentlich im nächsten Schritt auch schon wieder abgeschrieben werden müsste.
Das heißt, es geht nicht, ob Grunderwerbsteuer grundsätzlich aktiviert wird, sondern nur, wo sie aktiviert wird, auf dem Grundstück oder im Firmenwert.
Also wir sind gestartet von einem grundsätzlichen Ob. Nachdem das bejaht wurde, war dann die Frage natürlich, an welcher Stelle.
Ich darf vielleicht nochmal ergänzen, also zumindest so, wie Sie es geschildert haben, erinnert mich das, sagen wir mal, an Rechtsprechung, die es letztes Jahr gab. Da war aber der Fall ein bisschen anders. Also ich hätte gar keinen Zweifel, dass Grunderwerbsteuer Anschaffungsnebenkosten sind. Ich glaube, der Fall, der damals diskutiert wurde, war der, da war eine Gesellschaft, die hatte 60% der Anteile an einer grundbesitzhaltenden Gesellschaft. Und jetzt hat die restlichen 40% von dem anderen Anteilseigner erworben. Das war eine Anteilsvereinigung in einer Person. Und die löst aus bei dem Erwerber, dass fingiert wird, er hätte die Grundstücke erworben. Und jetzt kommt es zur Grunderwerbsteuer. Und jetzt war die Frage, ist die Grunderwerbsteuer Anschaffungskosten der erworbenen 40%igen Anteile? Ist es Anschaffungsnebenkosten der erworbenen Grundstücke? Das ist definitiv Minus, weil die habe ich nicht angeschafft. Oder ist es Aufwand? Und hier sagt der BFH, finaler Anschaffungskostenbegriff, ich bezahle die Grunderwerbsteuer nicht, weil ich die Anteile erwerbe, sondern sie ist lediglich Reflex des erwerbseigenen Anteils und deshalb ist es eben Aufwand. Also so mutet für mich das an, was Sie sagen, aber dass ich bei einem Unternehmenszusammenschluss, bei dem ich die Grundstücke erwerbe und Anschaffung und Grunderwerbsteuer bezahle, die aktivieren muss, also hätte ich unter dem Regime des HGB gar keine Bedenken.
Nochmal vielen Dank.
Ja, dann vielen Dank, Herr Zimniak, für den Bericht und Wir warten dann gespannt auf die Ergebnisse in der nächsten Sitzung, beziehungsweise die, die dann da sind.